Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb sechs, Sie hören DRS 1.
Regionaljournal Zentralschweiz mit diesen Themen. Sozialhilfe in der Zentralschweiz. Über 13'000 Leute brauchen Unterstützung. Wahlbeschwerden im Kanton Schweiz. Ein Rechtsprofessor schaut den Fall für uns genauer an. Stiersenkung im Kanton Zug. Die Bevölkerung stimmt über eine weitere Stierrunde ab. Und Zukunftstag in den Schulen. Mädchen und Buben sollen für Prüfe gewundrig werden. Das Wetter für morgen. Es gibt viel Hochnebel, in den Bergen Sonne und etwa 10 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Das sind unsere Themen die nächste halbe Stunde. Zuerst zu den Nachrichten vom Tag, die hat Mirjam Breu.
Die Zahl der Sozialhilfebezüger ist in der ganzen Zentralschweiz konstant. Die höchste Quote hat letztes Jahr der Kanton Luzern gehabt. Es sind knapp 7'800 Personen oder 2,1% der Bevölkerung. Am wenigsten Leute haben das Obwalden und das Nichtwalden-Geld der Sozialhilfe bekommen, nämlich 1% der Bevölkerung. Am meisten betroffen sind in allen Kantonen Alleinerziehende, junge Erwachsene und Ausländerinnen und Ausländer. Das teilt das Luzerner Amt für Statistik mit. Das Luzerner Obergericht hat den Bauherr freigesprochen, der im Jahr 2007 auf der Baustelle von seinem Einfamilienhaus einen Gipsermeister erstochen hat. Er habe aus Notwehr gehandelt. Das sei keine vorsätzliche Tötung gewesen, so das Gericht. Der angeklagte Mann hat sich bei einem Streit auf seiner Baustelle gegen seinen Angreifer gewehrt und den mit einem Messer tödlich verletzt. Das Kriminalgericht hat ihn in erster Instanz noch zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt gehabt. Die Migros Luzern, die grösste Arbeitgeberin in der Zentralschweiz, tut ihren 5'700 Angestellten nächstes Jahr den Lohn auf. Und zwar um 0,75%. Das bei einer Jahresteuerung von 0,5% per September. Grosse Rochade im Bezirksrat Gersau. Gerade 4 Mitglieder vom 7-köpfigen Rat hören Ende Amtszeit auf. Es sind der Säckelmeister Josef Kammenzind, die Schulpräsidentin Sibylle Batscher-Glühend, die Sozialvorsteherin Sandra Wiegert und der Oskar Küttel, Baupräsident. Sibylle Batscher und Josef Kammenzind begründen ihren Rücktritt nach nur einer Amtszeit mit der grossen Belastung vom Amt. Beim Rütli-Schiessen geht die Bundesgabe heuer an Erstfelder Hans-Peter Schuler bei den Stammsektionen und an Roland Schaffner von Gäufligen bei den Gastsektionen. Im Ganzen sind heute beim 149. Rütli-Schiessen knapp 1200 Schützinnen und Schützen dabei gewesen.
Die letzten Ständeratswahlen im Kanton Schweiz haben ein juristisches Nachspiel. Wir haben schon darüber berichtet. Gegen das Resultat vom ersten Wahlgang sind 3 Beschwerden eingegangen. Sie verlangen, dass die rund 4'000 angeblich ungültigen Wahlzettel trotzdem gezählt werden. Passiert ist Folgendes. Auf mehreren Listen war ein Name drauf, unten dran eine freie Linie und dort hätte man den Namen vom zweiten Kandidaten draufschreiben. Jetzt haben aber viele einfach 2 vordruckte Wahlzettel genommen und beide ins Kuvert hineingelegt. Und alle die sind als ungültig erklärt worden. Ich habe heute am Nachmittag mit dem Paul Reichli geredet. Er ist Rektor von der Uni Luzern und emeritierter Professor für öffentliches Recht. Muss man jetzt entscheiden, was höher bewertet wird? Formal richtig zu wählen oder der Wählerwille, habe ich ihn gefragt.
Ja, es ist doch nicht ganz so einfach. Im Grunde genommen muss man das kantonale Gesetz halt anwenden über Wahlen und Abstimmungen. Und dort ist klar drin, dass wenn in einem Kuvert 2 Wahlzettel sind, dass die ungültig sind.
Jetzt sind die Beschwerden hängig gleichzeitig, weil der Kanton Schweiz am zweiten Wahlgang von Ende November festhalten. Müsste man jetzt die Wahl nicht eigentlich rausschieben, bis die Beschwerden entschieden sind?
Also die Situation ist eine ganz interessante, die sich offenbar noch nicht häufig abgespielt hat. Oder wir haben den ersten Wahlgang gehabt, wo der Herr Kupprecht gewählt worden ist. Und das ist ja unbestritten im Grunde genommen. Was eben nicht erreicht worden ist, ist das absolute Mehr vom Herrn Frick. Also man kann den ersten Wahlgang eigentlich gar nicht für ungültig erklären mit Bezug auf den Herrn Kupprecht. In dem Sinn stellt sich die Frage im Grunde genommen anders, oder? Mir scheint, dass man den zweiten Wahlgang jetzt durchführen sollte. Weil der erste kann man nicht als solchen aufheben. Man könnte höchstens sagen, der Herr Frick hat noch mehr Stimmen gemacht und hat vielleicht das absolute Mehr erreicht. Wenn er jetzt aber im zweiten Wahlgang gewählt wird, dann ist sowieso die Anfechtung gegenstandslos, oder? Weil dann hat er ja eigentlich im zweiten Wahlgang das Ziel erreicht, das er im ersten schon erreicht hätte. Wenn er nicht gewählt würde, wenn jetzt beispielsweise der Herr Föhn gewählt würde, dann könnte alle Phasen Beschwerde in dem Sinne Erfolg haben, wenn man sagt, sie sind das Verfahren sei nicht ganz richtig durchgeführt worden. Aber man kann das erste Verfahren nicht wiederholen. Man kann den Herrn Kruprecht nicht nochmal in die Wahl schicken. Also es ist eigentlich unmöglich, die erste Wahl zu wiederholen. Da muss man die Wahl jetzt durchführen und das Ergebnis im Grunde genommen akzeptieren, was rauskommt.
Am 23. November entscheidet jetzt das Schweizer Kantonsparlament über Beschwerden. Nachher könnten die Beschwerden für, wenn sie dann am Bundesgericht weiterziehen. Was denken Sie, wie wird das Bundesgericht entscheiden?
Also das Bundesgericht entscheidet bei Wahlbeschwerden so, dass man sagt, wenn die Fehler in den Wahlen, in der Vorbereitung oder Durchführung von Wahlen, ein Ergebnis haben können beeinflussen, dann wird eigentlich aufgehoben. Aber eben, ich sage da, man kann die Wahl im Grunde genommen mit Bezug auf den Kruprecht nicht aufheben, oder?
Der Paul Richli, emeritierter Professor für öffentliches Recht an der Uni Luzern, zu den Wahlbeschwerden im Kanton Schweiz. Der Kantonsrat entscheidet voraussichtlich am 23. November über die Beschwerden. Am 27. November, wo die Schweiz dann der zweite Wahlgang ist, sind auch in anderen Zentralschweizer Kantonen die Urnen offen. Die ganze Woche schauen wir die verschiedenen Sachgeschäfte an. Heute ist Zug an der Reihe. Zugerinnen und Zuger, die können am 27. November darüber entscheiden, ob die Steuern weiter gesenkt werden sollen. Auch wenn wirtschaftlich gesehen der Wind am Drehen ist, sind die bürgerlichen Zugerparteien davon überzeugt, dass das nötig ist. Radka Laubacher.
Die Steuersenkungen sind nötig, um im Steuerwettbewerb weiter mitzuhalten, heisst es auf bürgerlicher Seite. Ganz anders auf der Linken. Schon in den Debatten im Zugerkantonsrat hat ein SP-Mass Steuergesetz verspottet, als Mutter von allen Zugergesetzen und Kadenz von der Steuersenkungen als rekordverdächtig geißelt. Zum vierten Mal seit 2007 will die Zugerregierung aber mit den Steuern für die linken Parteien gerade im aktuellen Umfeld mit Eurokrise und drohender Rezession absolut daneben. Der Stefan Giesler von der Alternativgrünen.
Das Steuerpaket ist geschnürt worden, wo offenbar die Regierung die Auswirkungen von dieser globalen Wirtschaftskrise noch falsch eingeschätzt hat. Wir haben schon damals davon gewarnt, dass das die falsche Strategie ist. Andere Städte wie Zug, Kantone wie Luzern, die sehen jetzt, dass es so nicht weitergeht, immer tiefere Steuern, und ziehen die Notbremse. Und Zug offenbar ist ideologisch so verblendet, dass sie an diesen Steuersenkungen ums Verrodern festhalten.
Diametral anders sehen das die bürgerlichen Zugerparteien. Wenn die Wirtschaft schwächelt, sei ein Steuersenkung das richtige Mittel, ist der Parteipräsident der SVP, Manuel Brandenberg, überzeugt.
Gerade in so einer Zeit ist es adäquat, Steuern zu senken, und auch richtig, weil wenn die Wirtschaft ein bisschen vor sich her dümpelt und in Probleme hineinkommt, dann ist es wichtig, dass der Staat der Wirtschaft weniger wegnimmt, damit sie mehr investieren kann. Wenn sie also tiefere Steuern haben, dann kann die Wirtschaft mehr selber behalten für Investitionen und Forschung und damit auch für Arbeitsplätze. Also es ist eigentlich genau das Richtige, in Krisenzeiten die Steuern zu senken.
Die Revision des Steuergesetzes ist unter anderem auf dem Tisch, weil Bundesgesetz muss umgesetzt werden. Weiter entlastet werden die Unternehmen mit der Senkung der Gewinnsteuer auch für kleine und mittlere Firmen. Der Kinderabzug für Fremdbetreuung wie für die Eigenbetreuung wird erhöht und der Mieterabzug. Da kritisieren die Linke scharf, dass die Entlastungen für die Familien mit 15 Millionen Franken nur ein Zückerli sind, um das ganze Päckchen durchzubringen. Die Entlastungen für die Firmen sind viel höher. Gesamthaft haben Kanton und Gemeinden Steuerausfälle in der Höhe von 47 Millionen Franken. Das können der Kanton Zug stemmen, weil die Finanzen grundsolid sind. Der Zuger Finanzdirektor Peter Hecklin.
Sind bei allen Anpassungen, die wir gemacht haben, immer pragmatisch vorgegangen. Wir haben alle Anpassungen so gemacht, dass wir gesagt haben, die sollten wir können durchhalten, wenn es starke wirtschaftliche Veränderungen geben soll. Und auch mit dieser Steuergesetzrevision schlagen wir kleine Schritte vor. Also kleine Anpassungen, Und ich denke, man sollte den können durchhalten, auch wenn es jetzt zwischenzeitlich mal nicht wirtschaftlich schwierig wird, also auch eine kleine Rezession geben.
Sprich, der Kanton Zug hat gute Jahre hinter sich, genug auf den hohen Kanten zum Durchheben, auch wenn die Finanzplanung vom Kanton in den nächsten Jahren mit roten Zahlen rechnet.
Weiter stimmt der Kanton Zug am 27. November über ein neues Gebührengesetz ab, das staatliche Leistungen will verteuern. Auch mit dieser Erhöhung könnte der Kanton nur einen Teil der Kosten decken. Die SVP hat das Referendum gegen das Gesetz ergriffen und darum haben jetzt Zugerinnen und Zuger das letzte Wort. Schon als Kind einmal schauen, wie es ist, wenn man arbeitet in einem richtigen Beruf. Morgen geht das, morgen ist nämlich der nationale Zukunftstag. Schülerinnen und Schüler können eintauchen in die Berufswelt der Erwachsenen und das Berufsleben so eins zu eins kennenlernen. Vor allem sollen die Schulkinder aber auch sehen, dass es nicht wirklich eigentliche Frauen- und Männerberufe gibt. Auch Schülerinnen und Schüler von einer 6. Klasse in der Stadt Luzern machen bei dem Nationalen Zukunftstag mit. Was sie dann später einmal für einen Beruf lernen wollen, das wissen viele aber noch nicht.
Ich weiß eigentlich noch nicht ganz, was ich behalten will. Also ich weiß eigentlich noch nicht so genau, aber ich würde entweder noch gerne studieren. Also ich weiß eigentlich nicht, ob das ein Beruf ist, aber ja. Und irgendwie finde ich das schon noch cool in der Zeitung oder im Fernsehen. Ich spiele Theater und irgendwie würde ich noch gerne Schauspielerin werden. Aber das ist immer so ein Beruf, wo man immer als Junge will und nachher, wenn man älter wird, ja, ist es eigentlich schwierig.
Mein Traumberuf ist, Schülerin zu werden.
Ich will Trompetenlehrer werden, weil ich schon seit 3 Jahren Trompete spiele. Und dann verdient man gut und es macht Spass.
Also wenn mein Schüler dann geübt hat, dann kann man schimpfen, wie es meine Lehrer auch macht.
Also ich würde gerne vielleicht Lehrerin, also etwas mit Kind, aber vielleicht nicht gerade Oberstufe oder 5., 6, vielleicht eher so Kindergarten, 1., 2. Klasse.
Projektleiterin vom Nationalen Zukunftstag, wo früher Tochtertag geheiss hat, ist Isabel Santa Maria. Der Dario Pelosi hat mit ihr über Sinn und Ziel von dem Nationalen Zukunftstag geredet.
Isabel Santa Maria, der Nationale Zukunftstag, der will Schülerinnen und Schülern Einblick geben ins Berufsleben, vor allem beispielsweise Mädchen Einblick geben in klassische Männerberufe, Buben in klassische Frauenberufe. Wieso braucht es den Tag?
Das Ziel des Zukunftstags ist es, Mädchen und Buben möglichst frühzeitig für eine offene Berufswahl zu sensibilisieren und ihnen mögliche Lebensentwürfe aufzuzeigen. Wenn man wartet, bis sie im eigentlichen Berufswahlprozess drin sind, das ist meistens so in der 7., 8. Klasse, dann haben sie schon ihre geschlechtsspezifischen Rollenbilder und sind nicht mehr offen, auch Berufe anzuschauen, wo vielleicht eher in einem anderen Geschlecht zugeordnet werden.
Wie läuft der Zukunftstag genau ab?
Das ist einerseits, können sie beim Seitenwechsel mitmachen. Das heisst, Mädchen und Buben begleiten eine erwachsene Bezugsperson, die eher in einem untypischen Berufsfeld tätig ist. Andererseits aber haben sie auch ein Projektangebot, das wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsverbänden und Hochschulen durchführen. Das heisst, Mädchen können zum Beispiel einen Tag in die Informatik oder in Technik eintauchen und neu dieses Jahr ein Projekt, wo die Mädchen einen Tag Bauberuf können lernen. Buben andererseits haben die Möglichkeit, einen Betreuungsberuf zu lernen. Das heisst, sie verbringen den Tag in einem anderen so Pflegeheim oder in einer Kindertagesstätte oder können die Buben einen Tag in den Lehrberuf schlüpfen.
Ist denn nach wie vor so, dass in der Schweiz vor allem klassische Berufe gewählt werden, wenn man jetzt da nicht Gegensteuer gibt?
Das ist so, wenn man zum Beispiel anschaut, das schweizerische Berufsbildungssystem bietet über 240 Lehrberufe an und die Hälfte der jungen Frauen, die wählen gerade mal aus einem Spektrum von 5 Berufen und zwar meistens aus dem Bereich Büro, Verkauf und Service, Bereich in der Technik oder Informatik oder auch Bauberufe. Schauen sie weniger an. Und bei den Buben ist es so, dass die Hälfte der jungen Männer wählen aus einem Spektrum von gerade mal 13 Berufen, und zwar meistens aus dem Bereich Büro, Verkauf, Elektro- und Maschinentechnik. Sie interessieren sich viel weniger für den sozialen Bereich, also für Berufe in der Erziehung und in der Pflege.
Früher hat der Nationale Zukunftstag Tochtertag geheissen. Warum hat man jetzt das ausgebaut? Hat man gemerkt, dass man bei den Buben teilweise auch einen Mangel hat, sprich bei Lehrpersonen und bei Betreuungsberufen, dass man jetzt das auch ausgebaut von Buben.
Das ist so. Also den Namen haben wir auch gewechselt, weil wir wirklich den Seitenwechsel eingeführt haben und immer mehr Projekte auch jetzt durchführen in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden und mit den pädagogischen Hochschulen. Und dort schauen wir natürlich ganz gezielt, dass wir Angebote machen, wo in Berufen, wo sonst eben Buben zum Beispiel nicht so für sich in Betracht ziehen.
Jetzt könnte man ja ganz böse sagen, spielt doch eigentlich gar keine Rolle. Wieso braucht es denn Ingenieurinnen und Industriefrauen und Betreuungsmänner und Lehrer? Warum braucht sie? Man könnte es einfach alles so, wie es ist, lassen.
Junge Menschen für die breite Palette von Berufen zu begeistern, ist wichtiger denn je. Denn in der Schweiz herrscht ein akuter Mangel an qualifizierten Fachkräften. Und darum ist das sehr wichtig.
Das heisst, dass man weg von den Geschlechtern geht, zurück zu den Interessen und durch das sich garantiert, dass man die Leute dann auch behalten kann.
Genau, und so können die jungen Menschen natürlich auch ihre Talente ausleben, statt dass man die durch falsche Vorurteile einengt.
Sie haben vorher gesagt, Isabel Santamaria, dass jetzt die Pädagogische Hochschule das ja zuerst mal auch mitmacht und versucht, Buben für die Lehrberufe zu begeistern. Wie ist das von der Industrie? Ist das Interesse an jungen Frauen genau gleich gross, dass man junge Frauen in die Berufe hineinbringen kann?
Ja, das Interesse von Seiten der Industrie ist eigentlich gewachsen in den letzten Jahren. Nur als Beispiel das Projekt Mädchen Informatik los. Dort haben wir zum Beispiel Projektplätze gegenüber vom letzten Jahr können verdoppeln und die Projektplätze sind ausgebucht. Also das Interesse ist sehr gross. Auch von Seiten der Industrie. Das Gleiche im Bereich Technik. Und jetzt eben neu auch können Mädchen den Bauberuf lernen können, weil auch dort besteht ein grosser Fachkräftemangel.
Isabel Santamaria, Projektleiterin vom Nationalen Zukunftstag. Es stellt sich die Frage, machen die Schulkinder von sich aus den Schritt aber auch wirklich? Gehen sie eher untypische Berufe anschauen? Der Dario Pelosi hat nachher gefragt.
Aus einer 6. Klasse im Luzerner Schulhaus Säli gehen 3 Mädchen und 2 Buben morgen in einen Betrieb schauen, wie dort geschaffen wird.
Also ich gehe in die Zeitung, dann gehe ich in die Abteilung Zürich-Tipp.
Also ich gehe jetzt in den Kindergarten, nachher werde ich vielleicht später einmal Kindergärtnerin werden.
Ich gehe zu einem Schlagzeug lernen.
In die Schreinerei, weil wir haben einmal eine Kerze geschnitzt und das hat mir gefallen. Ich werde mal in die Druckerei gehen und schauen, wie das dort aussieht.
Die Idee, dass Mädchen in den Männerberuf gehen anschauen und umgekehrt, das Ziel vom Nationalen Zukunftstag klappt bei diesen Schulkindern also nur bedingt. Auch wenn das Interesse, einmal den Seitenwechsel zu machen, zwar da ist, den Schritt wollen oder können sie trotzdem noch nicht alle machen.
Irgendwie, also ich denke jetzt nicht, dass ich Bauarbeiterin werden möchte, aber irgendwie würde es mich gleich mal interessieren, wie halt die das machen. Und auch wenn ich das nie, also nie würde ich wahrscheinlich arbeiten.
Also ich hätte schon zu meinem Papi gehen, aber es würde mich einfach nicht so interessieren. So Turbinen, Räder, der schweissen für Kraftwerke.
Ja, ich finde es noch recht kompliziert. Ich würde mal gerne schauen, wie das so ist mit dem Kompi und alles.
Ja, also ich finde, die Kleinen und der Menge gehen nicht immer aufs WC, wenn sie müssen. Das finde ich eben ein bisschen grusig. Und wenn das nicht so wäre, wäre ich schon im Kindergarten. Aber ich könnte leider nie mehr durch den Kindergarten gehen. Also kann ich auch nicht gehen.
Einig sind sich die 5 Buben und Mädchen aber, dass es nicht zu früh ist, dass sie sich schon in der 6. Primarklasse Gedanken machen müssen über den Beruf, den sie dann mal lernen wollen.
Kinder können die Berufsluft schnuppern, morgen am Nationalen Zukunftstag. Der Seis mit dem Regionaljournal, mit dem Neuesten aus der Zentralschweiz. Als Regietipp empfehlen wir Ihnen einen Besuch im Burgbachkeller zu Zug. Dort zeigt Schauspielerin Cornelia Montani das Stück «Steinflut», geschrieben hat das der Franz Hohler. In diesem Stück geht es um einen Bergsturz von Elm. Der war 1881 und bei dem sind 114 Leute ums Leben gekommen. Cornelia Montani erzählt die Geschichte aus der Sicht von einem 7-jährigen Mädchen. Anna Frey hat mit der Cornelia Montani über das Stück geredet.
Cornelia Montani, sie spielt ganz allein das Stück «Steinflut» von Franz Hohler. Warum gerade das Stück?
Der Franz Hohler hat mir vor einigen Jahren bereits nach einer kurzen gemeinsamen Zugreise das Büchlein zugeschickt. Ich habe das noch nicht kennengelernt, es hat mich vom ersten Moment an sehr berührt. Und ich habe damals schon, das ist jetzt ungefähr, schätze ich, 7 Jahre her, habe ich gedacht, oh, das wäre ein toller Stoff für ein Solo. Und habe aber noch ein paar Jahre müssen warten, bis ich mir wirklich den Stoff alleine auf der Bühne zugetraut habe. Und dann hat es sich ergeben, dass der Klaus Henner-Russius
ein Schauspieler und Regisseur, den ich sehr verehre, der sozusagen mein Vorbild ist, mir gesagt hat, wenn du diesen Stoff machen willst, würde ich die Regie führen. Und da, von dem Moment an, ist die Sache für mich klar gewesen.
In diesem Stück geht es ums Unwetter und um einen Bergsturz von Elm. Unwetter und Bergstürze sind in der Zentralschweiz immer wieder ein Thema. Ist das auch ein Grund, warum Sie das hier in der Zentralschweiz aufführen?
Nicht primär, muss ich sagen. Aber vom Moment an, als ich mich mit dem Stoff wirklich anfangen befassen und vom Moment an, wo ich auch erfahren habe, dass das nicht eine Naturkatastrophe ist, sondern ein Bergsturz, der entstanden ist, weil die Menschen damals Fehler gemacht haben. Sie haben aus lauter Not natürlich auch damals, sie haben sie zu viel abgedreht. Sie haben also den Bergsturz herausgefordert. Heutzutage ist ja das oft nicht viel anders. Es ist, der Mensch ist sicher auch oft zuständig für so Katastrophen. Und im Moment, wo wir davon arbeiten, an dem Stoff, habe ich gemerkt, wie sehr aktuell er leider ist. Aber es war nicht primär meine Intention gewesen, jetzt ein Stück machen, das eine politische Aktualität haben soll, sondern eher eine Erzählung von Franz Hohler auf die Bühne bringen, die ein Stück Schweizer Geschichte ist.
Cornelia Montani, Sie spielen das Stück ganz allein. Das ist ja nicht ganz alltäglich. Wie funktioniert das?
Es ist ein bisschen ein Stil, den ich in den 30 Jahren, wo ich jetzt auf der Bühne stehe, je länger sie mehr entwickelt habe. Nämlich verzichten auf Bühnenbild sowieso, verzichten auch auf Kostüme, die man wechselt, oder auf Hilfe, die sollen deutlich machen, dass ich jetzt eine andere Figur bin. Sondern ich bin wirklich allein, ich erzähle zum Publikum und ich schlüpfe blitzschnell in die eine Figur oder in die andere. Das habe ich wirklich, das ist ein bisschen mein Markenzeichen oder meine Spezialität, die ich entwickelt habe im Laufe meiner Karriere. Stellen Sie sich vor, ich erzähle Ihnen eine Geschichte und plötzlich bin ich mit einer Mimik, mit einer Haltung, mit einer Stimme, bin ich eine andere Figur. Und das funktioniert glücklicherweise sehr, sehr gut. Und es geht wirklich so in den Köpfen der Zuschauer Bilder und ganze Filme ab. Das ist ein ganz wundersames Medium.
Cornelia Montani, sie spielt Steinflut morgen und am Samstag im Burgbachkeller zu Zug. Es fängt am 8. Jahr. Im Mittwochabend mit dem Regionaljournal in 3 Minuten ist es 6. Das Wichtigste aus der Zentralschweiz im Überblick von Miriam Breu.
Die Zahl der Sozialhilfebezüger ist in der ganzen Zentralschweiz konstant. Die höchste Quote hat letztes Jahr der Kanton Luzern gehabt. Es sind knapp 7'800 Personen oder 2,1% der Bevölkerung. Am wenigsten Leute haben das Obwalden und das Nichtwalden Geld von der Sozialhilfe bekommen, nämlich 1% der Bevölkerung. Im Kanton Schweiz kann der erste Wahlgang nicht für ungültig erklärt werden. Das trotz Beschwerden. Das ist die Meinung vom Luzerner Rechtsprofessor Paul Reichli im Gespräch mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Er gibt der hängigen Beschwerde wenig Chancen, auch wenn die Beschwerdeführer bis vor Bundesgericht gingen. Im Kanton Zug stimmen die Zugerinnen und Zuger am 27. November über die Revision vom Steuergesetz ab. Es geht um weitere Steuersenkungen für die Unternehmen, fürs Gewerbe und die Familie. Die bürgerlichen Parteien stehen dahinter, die linken Parteien kritisieren, so werde der Steuerwettbewerb weiter angeheizt. Morgen am Nationalen Zukunftstag können Schülerinnen und Schüler von der 5. bis 7. Klasse eintauchen in die Berufswelt der Erwachsenen. Der Tag soll Mädchen motivieren, klassische Männerberufe näher lernen zu kennen und umgekehrt Buben klassische Frauenberufe. Ein Blick in eine Luzerner Klasse zeigt aber, dass sich die Sechsklässler immer noch stark für die geschlechtsspezifischen Berufe interessieren.
Die Wetterprognose für morgen vom Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht breitet sich im Flachland dichter Nebel aus, in der Höhe ist es häufig sternenklar. Temperaturen auf etwa 5 bis 0 Grad zurück. Morgen am Donnerstag hat es dann über dem Flachland verbreitet Nebel und Hochnebel herum. An den meisten Orten bleibt der Zeh liegen. Nur gerade im Urner Rüstal macht er zwischen die Ummel den Sonnenplatz. Oberhalb von etwa 800 bis 1000 Meter ist es dagegen meistens sonnig. Erst im Laufe vom Nachmittag oder gegen die Abend kommen noch dort ein paar Hochnebelwolken aufzeichnen. Und am Nebel bleibt es bei etwa 8 Grad, sonst an der Sonne geht es aufwärts auf 10 bis 12 Grad und auf 2000 Meter Höhe ist es noch mild mit plus 8 Grad. Auf den Freitag ändert sich noch wenig, Über dem Flachland hat es recht viel Nebel und Hochnebel rum, mit einer Obergrenze bei etwa 1000 Meter. Darüber ist es sonnig und wolkenlos. Und die Temperaturen bleiben unverändert.
Wissen, was läuft in der Zentralschweiz? Im Internet finden Sie es unter regionaljournal.ch. Für die Sendungen von heute war Karin Portmann verantwortlich, am Mikrofon Michael Zetzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.